Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Breitband. Wir nehmen uns hier jede Woche Zeit, um die Dinge zu beleuchten und zu hinterfragen, die unser digitales Leben ausmachen. Und wir, das sind immer drei Menschen aus dem Breitband-Team, die sich gut mit diesen digitalen Themen auskennen. Ich bin einer davon, mein Name ist Markus Richter und ich führe heute durch diese Folge. Und bei mir ist zum Beispiel auch Dennis Kogel. Hallo.
Hi.
Und du klärst heute endlich die ewige Frage, die wir nicht nur hier stellen: Ist Social Media schädlich und... Ist es?
Ich wünschte, ich könnte darauf so eine ganz einfache Antwort geben sofort, aber kann ich nicht und es ist kompliziert und das erklären wir dann auch.
Okay, das wäre ja auch zu schön gewesen, aber gut. Und dann ist noch Thomas Reintjes heute bei uns. Hallo.
Hallo.
Du hast dich mit den Problemen bei Intel, einem der wichtigsten Chipsproduzenten der Welt, beschäftigt. Und schon mal ganz kurz, wie ernst ist die Lage?
Ja, es ist jetzt zu cheesy zu sagen, es ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Also Intel ist durchaus in Schwierigkeiten und das könnte auch uns in Europa in Schwierigkeiten bringen, aber ja, es gibt auch Optimisten.
Okay, na gut, dann werden wir also mal hören, wie sich das dann einfach und präzise erklären lässt und woher die Hoffnung kommt. Ich bin schon sehr gespannt, wäre ja auch sehr weihnachtlich, wenn wir optimistisch herausgehen. Außerdem haben wir in jeder Folge immer auch einen Interviewgast. Heute sprechen wir mit Jutta Kroll, die Vorstandsvorsitzende der Stiftung Digitale Chancen, die als Teilnehmende bei der UN-Internetkonferenz Internet Governance Forum war. Und damit fangen wir an. Das Internet ist ja ein weltweites Kommunikationsnetz und das ist mittlerweile eben auch nicht mehr nur eine Floskel, sondern wörtlich zu nehmen. Es ist ein Netz, das die ganze Welt umspannt. Alle Länder sind mehr oder weniger daran beteiligt, also sind auch ganz viele AkteurInnen darin unterwegs. Und man sollte sich darüber austauschen, wie das Internet eben weltweit gut für alle funktionieren kann. Und genau das ist die Idee des Internet Governance Forum, eine jährliche Veranstaltung der UNO, die genau dazu dienen soll, dass ein internationaler Austausch eben stattfinden kann. Verwundert kann man dann dieses Jahr zur Kenntnis nehmen, dass das Internet Governance Forum, das ich ab jetzt kurz IGF nennen werde, in Riad in Saudi-Arabien stattgefunden hat. Ein sehr umstrittener Staat, der weit davon entfernt ist, eine Freiheit für alle Menschen oder der Kommunikation zu bieten. Aber mit dabei war dieses Jahr eben Jutta Kroll, die nicht nur Vorstandsvorsitzende der Stiftung Digitale Chancen ist und dort auch die Projektleitung für Kinderschutz und Kinderrechte in der digitalen Welt innehat. Sie nimmt auch schon seit ganz vielen Jahren am IGF teil und war dort zwischenzeitlich auch Teil des Programmkomitees. Ich habe vor der Aufzeichnung für diese Folge mit ihr am letzten Konferenztag gesprochen und kleine Randnotiz: Es war sehr schwer, mit jemandem auf einer Internetkonferenz zu sprechen, weil das Internet in Riad nur an ganz bestimmten Orten funktioniert hat, zum Beispiel auf dem Konferenzgelände, wo wir Jutta Kroll dann auch erwischt haben, aber das ist eine andere Geschichte. Ich wollte dann als erstes von ihr wissen, wie die Stimmung vor Ort war, weil so Treffen von Internet-Expertinnen können ja kreativ, chaotisch sein, aber UNO-Konferenzen sind vielleicht durchgeplant und diplomatisch sehr steif. Wie war das denn bei der IGF?
In der Mitte, ziemlich genau in der Mitte angesiedelt. Mhm. Also es ist eine globale Veranstaltung, die es allerdings auch in regionalen und nationalen Ausprägungen gibt. Und die Programmgestaltung ist tatsächlich bottom-up, wie bei einem Barcamp. Im Grunde genommen kann jede und jeder einen Vorschlag machen, das Ganze einbringen. Der Auswahlprozess und dann auch die Durchführung der Veranstaltung unterliegt aber den diplomatischen Regeln der Vereinten Nationen.
Jetzt ist es ja so, das ist eine UN-Veranstaltung, auf der werden keine Beschlüsse gefasst. Da kann man sich als Laie natürlich fragen, wozu ist das dann überhaupt gut?
Dass keine Beschlüsse gefasst werden, ist die Grundlage dafür, dass es überhaupt produktiv ist. Also wenn wir versuchen würden, mit den mehreren tausend Menschen, die vor Ort sind und entsprechend nochmal so viele, die online teilnehmen, zu Beschlüssen zu kommen, wäre das ausgesprochen schwierig. Wenn wir uns aber austauschen über die verschiedenen Herausforderungen, und die haben sich natürlich über die letzten 19 Jahre entscheidend weiterentwickelt, wenn wir uns darüber austauschen, wenn wir sehen, dass die Frage der digitalen Spaltung auch nach so vielen Jahren immer noch prominent ist, aber heute zum Beispiel andere Ausprägungen hat als vor 20 Jahren, als wir in fast allen Regionen der Welt in erster Linie über den technischen Zugang, über die Infrastruktur gesprochen haben, dann bringt uns das natürlich auch voran.
Also das heißt, man kann das verstehen, als die Idee dahinter ist, wir reden mal alle miteinander völlig frei. Und das soll eben auch in Riad in Saudi-Arabien möglich sein. Jetzt gab es ja vor der aktuellen Ausgabe des IGF Protest aus der Zivilgesellschaft von NGOs wie Access Now zum Beispiel, die in einem offenen Brief angekündigt haben, dass sie nicht nach Riad fahren, weil man dann nicht über freie Meinungsäußerung und Menschenrechte im Internet sprechen kann, so Access Now, in einem Gastgeberland, das Frauenrechtsaktivistinnen foltert und einsperrt oder zum Beispiel einen Fall, einen Mediziner zu 32 Jahren Haft verurteilt hat, weil er öffentliches Ärgernis erregt hat. Sie haben sich aber entschieden, dahin zu fahren. Warum?
Weil wir, ich bin ja Vertreterin der Stiftung Digitale Chancen, der Ansicht sind, dass wir diesen Dialog aufrechterhalten müssen, beziehungsweise da, wo er noch nicht besteht, ihn tatsächlich initiieren müssen. Wenn wir über alle diese Fragen nicht sprechen, dann werden wir die Themen nicht adressieren können. Ich finde es sehr nachvollziehbar, wenn Vorbehalte dem gegenüber bestehen, hier nach Saudi-Arabien zu reisen. Die sind insbesondere auch schon im letzten Jahr, als die Veranstaltung in Kyoto stattgefunden hat, direkt nach der Ankündigung, dass das IGF 2024 in Riad stattfinden wird, geäußert worden, ganz deutlich geäußert worden, zum Beispiel auch von der LGBTQI-Community, dass hier man hohe Befürchtungen hat, hierher zu reisen. Gleichzeitig ist es aber wichtig, auf alle die Bedarfe, Bedürfnisse der verschiedenen Gruppen hinzuweisen, immer wieder deutlich zu machen, wie wichtig es ist, dass wir Gender Balance haben in der Beteiligung zum Beispiel beim IGF, dass wir eine geografische Balance haben, dass Menschen aus jedem Teil der Welt hierher reisen können, ohne gefährdet zu sein. Und das kann ich zumindest für diese eine Woche, in der ich jetzt hier bin, sagen. Ich habe von keinen Ereignissen gehört, in denen Menschen zurückgewiesen worden wären oder sie gefährdet gewesen wären.
Also zumindest sozusagen ein kleines Fenster. Mhm. Und jetzt geht es ja darum, dass alle miteinander reden, aber Sie haben ja gerade gesagt, ne, alle Akteure sind da, aber zum Beispiel dann eben auch Länder wie Russland oder Saudi-Arabien, die ja dann, man könnte es jetzt kritisch formulieren, auch ein Podium bekommen, sich da darzustellen, wie sie gerne hätten, dass die Welt sie sieht. Und sich vielleicht auch so ein bisschen reinzuwaschen in der öffentlichen Wahrnehmung. Haben Sie da sowas beobachtet?
Ich könnte sagen, den Versuch der Reinwaschung, den kann man durchaus an der einen oder anderen Stelle sehen. Aber auch da setzen wir auf die Kraft der Community und der Mehrheit, dass eben hier durchaus auch die Möglichkeit besteht, zu widersprechen, Dinge klarzustellen und deutlich zu machen. Und das eben tatsächlich jede Person und jede Organisation die Möglichkeit hat, hier ihre Meinung zu äußern. In fast allen Sessions ist die Möglichkeit gegeben, dass man sich in die Diskussion einbringen kann. Die Interaktivität in den Sitzungen ist eins der Kriterien, nach denen auch von der Multi-Stakeholder Advisory Group, das ist das Programmkomitee, ausgewählt wird. Das heißt also, ein Workshop, eine Session, die vorgeschlagen wird, in der man sagt, ich habe da 4 oder 5 Sprecher, und die werden dem Publikum etwas erzählen, hat kaum eine Chance, tatsächlich fürs Programm ausgewählt zu werden. Und Einschränkungen dieser Redefreiheit hier vor Ort habe ich in dieser einen Woche nicht erlebt.
Auch nicht in dem Panel über Kinderrechte, wo Sie dabei waren und der russische stellvertretende Minister für digitale Entwicklung, Kommunikation und Massenmedien?
Keine Einschränkung der Redefreiheit, aber doch Dinge, die nach unserer Kenntnis und nach unserer Wahrnehmung die Realität des Zugangs von Kindern zu Social Media zum Beispiel, zu digitalen Medien, von Hilfsunterstützungsprogrammen für Eltern. Das, was wir darüber gehört haben, ist nach unserer Kenntnis nicht zutreffend. Wenn ein russischer Vertreter auf einem Panel sagt, dass das Internet eine wundervolle Welt für Kinder bereithält, die ihnen hilft, zu lernen, zu wachsen, sich zu entwickeln und dass man ihnen deshalb Zugang ermöglichen müsste, dann halte ich das für eine kluge Forderung, aber nicht für die Realität derzeit in Russland.
Jetzt, wenn wir bei dem Thema vielleicht mal bleiben, bei den Kinderrechten und da sozusagen sich die Akteure und AkteurInnen der Welt versammeln, das ist ja ein Kerngebiet und das Thema wurde auch dort breit diskutiert. Wir reden in der Sendung hier auch mal wieder drüber. Wir hatten zum Beispiel gerade neulich über das australische Social-Media-Verbot für Kinder unter 16, was jetzt geplant ist, diskutiert. Gibt es da ein Meinungsbild, was sich abzeichnet, wie das Verhältnis von Kindern und Internet und Social Media vielleicht in Zukunft gestaltet werden soll?
Ja, das kann ich aus diesem Jahr Internet Governance Forum ganz klar transportieren. Die Kinderrechte stehen im Fokus. Es gibt eine ganz deutliche Priorität dafür. Das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht auf Zugang zu Informationen für Kinder auch in diesem digitalen Umfeld sicherzustellen. Und die Abwägung, dass natürlich Kinder auch Schutz brauchen, das muss ausbalanciert werden mit ihren Freiheitsrechten. Und darüber gibt es hier einen ganz starken Konsensus. Und das Instrument, mit dem auch hier überlegt wird, wie wir das gewährleisten können, ist die Frage der Altersverifikation. Alle sind daran interessiert, dass wir weiterhin anonym bleiben können im Internet. Aber Altersfeststellung heißt nicht unbedingt, dass man seine Identität preisgeben muss. Es heißt nicht mal, dass man sein Geburtsdatum preisgeben muss. Aber es gibt inzwischen viele technische Möglichkeiten, die es erlauben, dass zum Beispiel in Diensten es deutlich ist, wie alt ist der Nutzer oder die Nutzerin. Heute haben wir ja die Situation, dass viele unter 13-jährig Dienste nutzen, die eigentlich erst ab 13 erlaubt sind. Die bewegen sich dort völlig ungeschützt, einfach weil niemand weiß, dass sie unter 13 sind. Hier könnte man tatsächlich mit einer Altersfeststellung deutlich viel weiterkommen und dann den Schutz und gleichermaßen die Freiheitsrechte gewährleisten.
Ich verstehe das jetzt so, vom IGF kann man mitnehmen, alle sind sich einig, dass über das Thema diskutiert werden muss und wie über das Thema diskutiert werden kann, aber Lösungen oder Beschlüsse soll es ja da auch gar nicht geben, aber es wird, ist zumindest sozusagen zu bemerken, das ist ein Thema. Welches Thema nehmen Sie denn vielleicht sogar überraschenderweise für Sie von der IGF noch mit?
Ich würde nicht zustimmen, alle sind sich einig. Wir haben hier den Begriff des Rough Consensus, also so weitgehend Übereinkunft. Das funktioniert, glaube ich, etwas besser. Das Thema, was ich mitnehme, ist tatsächlich, dass wir uns auch mit Kinderrechten in Bezug auf künstliche Intelligenz stärker befassen müssen. Wir sind seit etlichen Jahren mit dem Prinzip der Safety by Design vertraut. Das heißt, Dienste, Entwickler sollten vom Beginn an, wenn sie sich überlegen, eine Social Media Plattform, neuen Messenger, was auch immer, berücksichtigen, dass auch junge Menschen diese Dienste nutzen und berücksichtigen, ob da besondere Gefährdungspotenziale bestehen. Und ich bin deshalb sehr erstaunt, dass wir jetzt mit generativer KI eine neue technische Entwicklung haben, bei der dieses Prinzip Safety by Design überhaupt nicht berücksichtigt ist. Also wir haben wieder eine Situation, in der eine neue Technologie Kinder und Jugendliche, die meist die Early Adopters sind, die als erstes die neuen Dienste sich erobern, im Grunde genommen auch Risiken ausgesetzt sind. Und das hätte man eigentlich vorher bedenken können. Das ist das Thema, mit dem wir uns in den nächsten Monaten beschäftigen werden und was wir ganz sicher auch mitnehmen werden zum IGF 2025 in Lillestrøm in Norwegen.
Manche Dinge verändern sich also und man kommt zu einem etwas rauen Konsens und die anderen fangen immer wieder von vorne an. Vielen lieben Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Jutta Kroll von der Stiftung Digitale Chancen über das diesjährige Internet Governance Forum. Und wir kehren aus dem fernen Saudi-Arabien und dem IGF hier zurück ins Studio, greifen aber ein Thema auf, das auch gerade in diesem vergangenen Gespräch indirekt eine Rolle gespielt hat, nämlich die Frage, wie schädlich ist eigentlich Social Media? Jutta Kroll hat ja gerade über die Diskussion von Altersverifikation gesprochen und dahinter steckt ja die Idee, dass eben manche Social Media Plattformen nicht für Heranwachsende geeignet sind. Und dahinter steckt wiederum die Idee, dass Social Media eine schädliche Wirkung haben kann. Und wenn man sich das so vor Augen führt, könnte man fast so den Vergleich mit Rauchen aufbringen. Es ist schädlich, aber Erwachsene dürfen es sich trotzdem antun. Der Vergleich hinkt natürlich ganz stark, denn beim Rauchen weiß man sicher, das macht kaputt und es ist Gift. Und bei Social Media ist es aber eher so, ja, da gibt es durchaus Apokalyptiker, die in Quintessenz auch sagen, Social Media ist Gift. Aber wenn man genauer hinschaut, auch wir hier in der Sendung immer wieder, dann landet man erstaunlich häufig bei schwierig zu sagen, ist umstritten, nichts Genaues weiß man nicht, Dennis. Du hast dich auf den Weg gemacht, um endlich mal Klarheit zu schaffen, ob Social Media schädlich ist. Vielleicht als sanften Einstieg, wie komplex ist denn die Studienlage?
Ja, ich habe es versucht, weil es ist komplex und das denkt man vielleicht im ersten Moment gar nicht, weil es gibt schon auch WissenschaftlerInnen, die da eine sehr klare Position vertreten.
Es gibt sehr, sehr viele Studien, die eben belegen, dass es diese negativen Effekte gibt. Deswegen ist es auch immer sehr befremdlich für mich, wenn jemand mich fragt, ob es negative Effekte gibt. Ja, es gibt sie.
Ja, das ist die Psychologin Dr. Julia Breilowskaja von der Ruhr-Uni Bochum. Sie forscht seit über 10 Jahren zur Wirkung von Social Media. Und zwar macht sie das mit so großen experimentellen Studien. Sie hat mir zum Beispiel von einer Studie erzählt, da waren 600 Teilnehmende beteiligt, die alle mindestens eine Stunde am Tag auf Social Media verbringen. Und die wurden dann in drei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe sollte eine halbe Stunde weniger Social Media am Tag nutzen. Eine andere sollte die Social Media Zeit reduzieren und dafür 30 Minuten mehr Sport am Tag machen. Und die dritte Gruppe durfte einfach weiter so viel Zeit mit Social Media verbringen wie vorher. Und das war das Ergebnis.
Und da haben wir festgestellt, dass vor allen Dingen die Bedienungen mit der Social-Media-Nutzungsreduktion, aber vor allen Dingen auch die Kombinationsbedienung, die besten Effekte für die psychische Gesundheit hatte. Lebenszufriedenheit hat sich verbessert, Glücksempfinden hat sich verbessert, Depressionssymptome sind runtergegangen, Angstsymptome sind runtergegangen, die psychische Belastung durch die Pandemie damals ist runtergegangen.
Also ich sehe jetzt vor meinen Augen sozusagen so Eltern, die sagen, haha, wir haben es ja schon immer gesagt, hängt nicht so viel vom Bildschirm rum und geht mal vor die Tür, ist das, was man mitnimmt.
Ja, das ist im Prinzip das Ergebnis der Studie. So, wow. Unsere Eltern hatten recht mit allem. Ja, aber das Interessante ist, Julia Brailowska hat ähnliche Studien gemacht mit jungen Studierenden, mit berufstätigen Menschen und die Ergebnisse waren durch die Bank ähnlich. Also egal wie alt man ist, das tut einem gut, weniger auf Social Media zu sein.
Warte mal, das ist jetzt sozusagen der Schluss, den du aus dieser Studie oder sozusagen von dieser Forscherin mitgenommen hast. Und jetzt habe ich aus der Diskussion über Social Media und deren Wirkung eins gelernt. Eins ist vielleicht eine kleine Zahl, was die Forscherin angeht. Ist das denn jetzt die ultimative Antwort, mit der wir hier an der Stelle das Thema zumachen? Oder gibt es mehr, was die Forscherin?
Das wäre schön. Das wäre schön. Ja. Dann können wir alle nach Hause gehen. Aber so ist es halt nicht. Weil natürlich. Auf der einen Seite gibt es natürlich diese Studien und die gelten, also so Studien wie von Dr. Julia Brailowska, die gelten gerade so als die besten Beweise für diese These, dass Social Media uns schadet, diese experimentellen Studien. Auf der anderen Seite werden solche Studien aber auch sehr, sehr kritisch betrachtet, hat mir der Medienpsychologe Dr. Frank Schneider von der Uni Mainz erzählt.
Es hat damit zu tun, dass es oftmals auch sogenannte Demand-Effekte gibt. Das heißt, wenn man die Leute in so eine Gruppe bringt, also experimentell zuordnet, jetzt legt mal euer Smartphone eine Woche beiseite oder nutzt mal bestimmte Sachen nicht, dass die natürlich auch so eine bestimmte Erwartungshaltung der Versuchsleitung erfüllen möchten.
Ja, also die Leute in der Studie verstehen, welches Ergebnis am Ende rauskommen soll, nämlich Social Media ist schädlich, und verhalten sich dann auch dementsprechend. Frank Schneider verweist auf so eine Metastudie vom US-Forscher Christopher J. Ferguson, der forscht auch seit ganz, ganz vielen Jahren zum Thema, der gilt so als einer der wichtigsten Experten auf dem Feld auch. Diese Metastudie ist dieses Jahr rausgekommen und da analysiert er diverse Experimente, solche Studien, und kommt zum Schluss, da gibt's halt Probleme. Ja, weil wir halt so viel über diese negativen Aspekte von Social Media sprechen, dass es die gibt, dann könnten die Studienteilnehmenden, die können dann die Forschungsfrage erraten und das würde dann das Ergebnis verfälschen. Und ein anderes Problem, bei diesen Studien machen ja dann auch eher die Leute mit, die halt Lust drauf haben, mal die Social Media Apps beiseite zu legen oder ein bisschen weniger zu benutzen, und die glauben, dass sie das nicht möchten oder dass das ihnen nicht gut tut, die machen da einfach von vornherein nicht mit. Oder die gehen aus den Studien wieder raus, sobald sie merken, ich vermisse aber meinen TikTok. Ja, dann können sie auch sagen, ich lasse es mit der Studie.
Also jetzt pendeln wir wieder hin und her zwischen sozusagen, ist es nicht, ist es doch. Ist das jetzt ein Fall, also dieser Studien von der Julia Brailowskaja, es gibt einen Kern von Wahrheit oder ist es sozusagen, man muss es jetzt doch wieder komplett streichen, was wir da gelernt haben?
Ja, also es ist kompliziert, weil wenn man dann zum Beispiel Dr. Frank Schneider fragt, so von wegen, okay, aber was können wir denn beweisen? Ja. Weil das ist so, die einen sagen so, die anderen sagen so. Dann sagt er, wenn man sich so Metastudien anschaut, dann halt nicht viel.
Wenn man da jetzt meta-analytisch draufschaut, das bedeutet, mit statistischen Verfahren versucht, die Ergebnisse aus ganz vielen Studien zu aggregieren, findet man meistens keine signifikanten Effekte.
Also bedeutet, wenn Social Media uns nicht gut tut, dann in einem sehr geringen Maß. Und der größte Psychologenverband der Welt, die APA, die kommt auch zu einem ähnlichen Ergebnis und gibt dann ähnliche Ratschläge. Und also hier nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, niemand, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, dass zum Beispiel diese Forschung von Dr. Julia Brailowska falsch wäre oder nicht gut gemacht wäre. Im Gegenteil, die hat einen tollen Ruf und ihre Studien gelten als gut, aber es gibt eben diese Zweifel.
Ich muss an der Stelle vielleicht mal klar machen, wir reden nicht über die öffentliche Debatte so sehr, sondern über die wissenschaftliche Debatte. Und weil in der Öffentlichkeit ist ja die Polarisierung bei dem Thema klar, aber auch wissenschaftlich gibt es anscheinend keinen Konsens. Und trotzdem ist es dann eben so, was im Großen und Ganzen ankommt, ist, eigentlich, dass es manchmal gesetzt wirkt, dass Social Media schlecht für uns ist. Woher kommt das denn?
Ja, also das fragen sich dann so Forscher wie Frank Schneider auch. Und da gibt es so Vermutungen wie, ja, wir suchen vielleicht einfach als Gesellschaft nach einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Ja, früher waren es vielleicht so Videospiele, die als der große Boomer galten in der mediellen Debatte. Und heute ist es halt TikTok. Und einige ForscherInnen, die sagen, wir stellen bei Social Media vielleicht auch einfach die falschen Fragen. Ich habe mit Payal Arora gesprochen, die ist Professorin an der Universität Utrecht und die kritisiert diese Kritik an Social Media, weil nämlich mit dem Argument, die Forschung sei sehr europäisch, sehr westlich geprägt und dabei würde man den globalen Süden außer Acht lassen, wo anders über Social Media gedacht wird. Und sie hat mir dann im Gespräch das Beispiel Indien gegeben. Ja, da suchen sich junge Menschen ihre EhepartnerInnen oft nicht selbst aus. Da gibt es arrangierte Ehen und bestimmte intime Themen sind tabu.
Sex is taboo. You can't talk about sex or actually menstruation or sexuality to your family, your friends, your neighbors. This is in fact the single biggest reason.
Ja, also über Sexualität reden, über Menstruation, das ist tabu. Und darum gehen viele junge Menschen im globalen Süden online, um über sich selbst zu lernen und zu verstehen, ob sie normal sind.
Am I normal?
Ja, und genau da kann Social Media ja helfen. Ja, es erlaubt, unbeachtet vom sozialen Umfeld, über sich selbst zu lernen, vielleicht mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten. Und im globalen Süden sei, sagt Payal Arora, Social Media sei da eher der Rettungsanker und nicht das Problem, so, also gerade für junge Menschen. Und da habe ich auch gemerkt, das ist auch so ein Problem von vielen Studien, die ich mir angeschaut habe, die sind halt nicht sehr divers. Also das wird auch teilweise in den Studien selber erwähnt, so hey, das ist eine Schwäche von diesen Studien. Die Teilnehmenden sind oft europäisch, oft weiß oder amerikanisch, kommen aus dem Uni-Kontext und kommen eben ja sehr selten aus Indien zum Beispiel oder gucken sich an ja, Minderheiten in der Gesellschaft, wie das da so wirkt.
So. Jetzt haben wir angefangen mit diesem Thema, mit dieser Frage, ist Social Media das neue Rauchen? Mhm. Dann gab es einen Beleg dafür, der ist aber umstritten. Mhm. Jetzt haben wir ein Beispiel dafür, dass es auch gut sein kann. Und es scheint aber sozusagen, als ob unser Anfangspunkt, mit dem wir eingestiegen sind, nämlich man kann es nicht so genau sagen, es ist umstritten, dass man da nicht so wirklich rauskommt aus dieser Position. Was ist denn jetzt dein Fazit aus der Recherche?
Also ich hatte gehofft, dass es einfacher werden würde, aber für mich ist es so, man kann, zumindest Stand jetzt, nicht sagen, dass Social Media immer schädlich für uns alle ist. Also wie man das zum Beispiel beim Rauchen machen könnte. Aber Social Media hat natürlich noch ja, viel weitreichendere Effekte, die man ernst nehmen muss. Ja, also da sprechen wir von politischer Einflussnahme, ja, Dark Patterns, die uns irgendwie beeinflussen, Mobbing auf Plattformen oder sexualisierte Gewalt, die geteilt wird und die begangen wird. Das ist jetzt viel zu viel, um das jetzt alles im Einzelnen zu besprechen. Haben wir in vorherigen Sendungen immer mal Aspekte rausgegriffen und so. Es gibt tatsächlich auch Dinge, bei denen sich die Forschung relativ einig ist. Ja, zum Beispiel, dass Social-Media-Apps wie Instagram mit Fotos von so idealisierten Superkörpern, sage ich jetzt mal, dass die unser Körperbild, also gerade bei jungen Menschen, aber auch bei älteren Menschen, negativ beeinflussen können. Also es gibt da sehr, sehr viel, wo wir, finde ich, unbedingt kritisch auf Social-Media-Plattformen gucken müssen. Ja. Mhm. Aber für mich ist so ein bisschen so das Fazit, wenn wir uns einfach nur fragen, ist Social Media schlecht für uns? Ja, nein. Dann machen wir es uns vielleicht zu einfach. Also da ist die Frage nicht nuanciert genug. Und ich glaube, wir müssen uns halt einfach viel stärker fragen, welche Social Media Plattform wirkt sich auf wen genau wie aus? Also das nochmal ganz, ganz genau aufdröseln. Weil es gibt natürlich massive Unterschiede, ob man jetzt ein queerer Teenager in Indien auf Selbstfindung ist gerade oder ob man, weiß nicht, im Büro von Social Media Notifications von der Arbeit abgelenkt wird und dann sieht, ah Mensch, alle sind im Urlaub und sehen super aus, ich nicht und ich fühle mich jetzt schlecht dadurch und unglücklicher oder so. Aber ich finde, was wir hier festhalten müssen, ist, diese eindeutige Antwort, die gibt es nicht und das, obwohl es 20 Jahre lang Forschung dazu gibt.
Ich möchte jetzt zu dem einen Punkt kommen, ne, dass nämlich sagen, aber es trotzdem eine Stelle in dieser Welt gibt, wo die eindeutige Antwort gefragt ist. Mhm. Und das ist im privaten Kontext. Mhm. Ne, was ich ganz interessant finde, ist jetzt, es gibt ja sozusagen so sehr erfolgreiche Bücher von Jonathan Haidt oder Manfred Spitzer, die sozusagen die Grundthese formulieren, das ist alles schlecht. Mhm. Wir haben jetzt von dir gehört, das spielt im wissenschaftlichen Kontext gar nicht sozusagen so die Rolle, diese Extremposition. Aber das ist ja, und liebe HörerInnen, kleiner Service zu Weihnachten, falls ihr in diese Diskussion sozusagen reingeratet, das ist, passiert ja manchmal, kommt jemand und sagt, nee, ich habe aber gelesen, das ist alles schlecht. Mhm. Und wir können ja gar nicht sagen, ob schlecht oder gut, sondern ist es eben die ich habe jetzt von dir wieder gehört, ne, die Nuance ist das Wichtige. Ich merke bei mir selbst, ich habe da regelrechte Gesprächsstrategien mittlerweile, wenn ich in diese Diskussion gerate. Wie ist denn das bei euch? Thomas, hast du auch dieses Problem und hast du eine Strategie, wie man vielleicht im aufgeladenen Familientalk über die Frage, ist das Social Media Digitale vom Bösen überleben kann?
Das Problem habe ich nicht. Ich habe eher das Problem für mich selber, dass ich mehr bessere Antennen dafür entwickeln musste und gemerkt habe, was tut mir eigentlich gut und was tut mir nicht gut. Und ich finde das jetzt total gut zu hören, dass man da keine pauschale Antwort drauf geben kann, sondern dass das jeder für sich selber entscheiden muss. Wie sensibel reagiere ich auf die Inhalte, die ich da sehe, und wie gut kann ich entscheiden, ob ich das abschalte oder nicht. Und klar, bei mir ist das im Familienkreis eher das Thema dann, wie machen das die Teenager in der Familie und wie geht man damit um? Und die können das eben noch nicht selber entscheiden. Und ich glaube, da muss man dann eben doch gucken, wer kann das für die entscheiden.
Ja, ich bin da immer so, ich finde, man sollte mal so dieses Selbstexperiment wagen. Also quasi sich selbst dann in diese Studienlage begeben.
Noch mehr
quasi.
Social Media.
Nee, aber noch mehr oder noch weniger. Also ich merke zum Beispiel bei mir, mir tut LinkedIn nicht gut. Jedes Mal, wenn ich LinkedIn aufmache, vergleiche ich mich mit anderen, fühle mich danach schlechter. Aber keine Ahnung, TikTok macht jetzt nicht, dass ich mich irgendwie depressiver fühle oder sowas, sondern das ist okay, keine Ahnung.
Ich finde ganz interessant sozusagen, dass ihr beide sozusagen für euch dieses Reflektierte schildert, ne, und das Nuancierte, was man irgendwie rausbringen muss. Und ich bin tatsächlich sozusagen, ich kämpfe noch mit einem anderen Problem, was noch ein bisschen größer ist, nämlich tatsächlich diese Frage, wie komme ich raus aus dieser Erwartungshaltung bei anderen, dass es diese einfache Art gibt, ne, also die sich ja auch zusammendampfen lässt, aus wie viele Minuten darf mein Kind?
Oh ja.
Und ich orientiere mich an einem Kalenderspruch, der eigentlich zusammenfasst, was du die ganze Zeit gesagt hast, die Dosis macht das Gift. Und dann sind wir aber auch wieder bei der Nuance und ich glaube, da kommen wir vorerst nicht mehr raus, aber es ist schön, dass wir jetzt nochmal zusammentragen konnten, dass das eben auch jetzt gerade wieder der Status quo ist. Wir wissen es nicht und wir müssen genau aufpassen. Atari, MySpace, BlackBerry, Yahoo, Compaq, alles große Namen, einst. Es kommt nämlich in der digitalen Welt immer mal wieder vor, dass solche großen Namen komplett oder zumindest in der fast vollständigen Bedeutungslosigkeit verschwinden. Trotzdem ist es auch, zumindest für mich, immer wieder dann trotzdem überraschend, wenn es eben einen der ganz großen Namen trifft. Und über so einen Namen wollen wir jetzt sprechen, nämlich über Intel. Intel war mal Spitzenreiter bei Computerchips. Es gab mal ein Zeitalter, da war Intel Insight nicht nur ein sehr gelungener und eingängiger PR-Slogan, sondern wirklich ein Qualitätsmerkmal für Menschen, die selber ihren Computer zusammengebaut haben. Und in einer Welt, die auf Chips gebaut ist, war oder ist vielleicht noch der Name Intel einer der tragenden Säulen. Aber es scheint jetzt bergab zu gehen. Im Sommer wurden 15% der Belegschaft entlassen. Der Bau einer Chipfabrik in Magdeburg wurde auf Eis gelegt und es gab zuletzt fast 17 Milliarden Dollar Verlust in der Quartalsbilanz. Und dann, Anfang Dezember, ist auch noch der CEO Pat Gelsinger gegangen, offiziell in den Ruhestand. In der Berichterstattung wird eher gemunkelt, das ist eine unschöne Trennung, die da stattgefunden hat, und ein Nachfolger ist auch noch nicht in Sicht. Und all das gilt so als Anzeichen für einen potenziellen Untergang. Thomas, du bist losgezogen, um herauszufinden, ist Intel jetzt am Ende? Und wenn das so wäre, wäre das ein Riesenproblem auch für uns hier in Deutschland. Und bevor wir da aber ins Detail gehen, bring uns doch mal auf den Stand. Wie geht's Intel? Und auch so ein bisschen, warum soll mich das jetzt als einzelnen Menschen einfach überhaupt interessieren?
Ja, Intel ist jetzt noch nicht so sehr am Ende wie Atari oder MySpace, glaube ich. Aber das Thema geht uns auf jeden Fall alle an, weil Intel-Chips zum Beispiel eben in den Cloud-Servern stecken, die wir wahrscheinlich alle jeden Tag benutzen. Finanziell ist Intel aber ganz klar unter Druck. Also technologisch sieht es vielleicht ein bisschen besser aus. Da könnte Intel mit ein paar Innovationen auch in Zukunft wieder besser aussehen. Aber um wirklich das Ruder herumzureißen, braucht es mehr Geld, als Intel wohl hat. Und sollte Intel es dann nicht mehr schaffen, wieder konkurrenzfähig zu werden, wäre das auf jeden Fall ein ziemlicher Verlust. Nicht nur jetzt aus nostalgischen Gründen, wie bei Atari vielleicht, sondern auch, weil Intel eins von weltweit eben nur 3 Unternehmen ist, die Rechenchips auf diesem Niveau herstellen können. Die anderen beiden sind Samsung aus Korea und TSMC aus Taiwan. Also ohne Intel wäre die weltweite Produktion von Spitzenrechenchips komplett in asiatischer Hand, und das sorgt natürlich dann für Abhängigkeiten. Und deshalb gibt es Leute, die sagen, Man darf Intel einfach nicht vor die Hunde gehen lassen, auch aus geopolitischen Gründen.
Okay, ich will das gleich vertiefen, sozusagen die Geopolitik. Ich muss vorher also kurz ein bisschen anhalten und eine kleine Seitengasse nehmen. Nämlich, du hast jetzt sozusagen drei Namen gesagt, Intel, Samsung, TSMC und auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt sogar ein bisschen böhmische Dörfer benennen. Wir müssen es kurz machen, weil wenn man sich im Chipmarkt so ein kleines bisschen auskennt, fehlen da Namen, die eigentlich auch immer genannt werden, wenn es darum geht, wer den Chipmarkt bestimmt. Also beispielsweise, es gibt Qualcomm, eine Firma, die im Mobilfunk-Chip-Bereich, also was in unseren Smartphones drin ist, ganz, ganz, ganz groß ist. Oder es gibt zum Beispiel Nvidia, einen Marktführer in Grafikkarten und vor allen Dingen deswegen gerade sehr erfolgreich und gut gehandelt in KI-Hardware. Und dann gibt es ja auch noch im PC-Bereich, also wirklich die Computer, die bei uns vielleicht noch auf dem Schreibtisch stehen, den ewigen Konkurrenten, den es auch schon seit Jahrzehnten gibt, AMD. So, die hast du jetzt aber alle gar nicht genannt als eben Dinge oder Firmen, die im selben Feld unterwegs sind. Habe ich da was missverstanden?
Nee, die machen natürlich auch alle tolle Chips, die auch ganz wichtig sind für die Industrie. Der wichtige Unterschied ist nur, dass die anders als Intel ihre Chips nicht selber herstellen. Also AMD und Nvidia zum Beispiel, die sind gut darin, Chips zu designen, aber die Herstellung geben sie dann außer Haus sozusagen nach TSMC in Taiwan und geben die da in Auftrag. Neben Korea und Taiwan sind dann auch noch Japan und China wichtige Produktionsstandorte für Chips. Und beim Thema China, da ist man natürlich in den USA spätestens seit der ersten Trump-Präsidentschaft auf Konfrontation eingestellt. Da geht's klar um wirtschaftliche Konkurrenz, aber natürlich auch um Macht. Und danach klingt auch die Argumentation eines Experten, mit dem ich gesprochen habe, nämlich Sujay Shivakumar vom Center for Strategic and International Studies, einem Think Tank in Washington.
We are in a international competition with a new peer adversary.
Er sagt, wir stehen im Wettbewerb mit einem nuklearen Gegenspieler und deshalb ist es wichtig, dass der Westen seine Führungsrolle bei der Chip-Technologie behauptet. Die ist natürlich extrem wichtig und die Basis all unserer Systeme und wird bei neuen Anwendungen mit KI und so weiter noch wichtiger werden. Und deshalb müssen wir uns und unsere Verbündeten sicherstellen, dass wir in einer starken Position sind. Also für ihn ist die Intel-Frage deshalb eine Frage der nationalen Sicherheit aus US-Perspektive gesehen oder wenn man jetzt Europa mit einbezieht, der internationalen Sicherheit, eben weil Intel als US-Unternehmen High-End-Chips selbst designen und herstellen kann.
Das klingt aber auch so ein bisschen nach Säbelrasseln, also danach so, Intel ist jetzt kriegsentscheidend, um gleich diese Metaphern da irgendwie auch mitzunehmen. Jetzt finde ich aber, ist bei der Diskussion um Chipherstellung und nationale Sicherheit immer so die Frage, geht es da wirklich um technische Sicherheit und Schutz vor Spionage oder ist das vielleicht nur so ein, also gerade Trump lässt den Verdacht vielleicht irgendwie auch zugutekommen, nur so ein vorgehaltenes Argument, ausländische Hersteller auszuschließen und quasi Wirtschaftsprotektionismus für den lokalen Konzern aus dem eigenen Land zu machen?
Ja, es spielt sich ja alles ein bisschen mit, das kann man wahrscheinlich sagen. Aber es gibt auf jeden Fall auch die ganz große Sorge, was passiert, wenn diese Chip-Lieferkette aus Asien mal abreißen sollte. Das haben wir bei Corona schon gemerkt. Da gab es auch in Deutschland das Problem, dass die Autoindustrie plötzlich keine Chips mehr hatte. Und das könnte bei einem Krieg um Taiwan oder bei einer Naturkatastrophe in der Region noch viel dramatischer werden. Aber es geht auch darum, dass Intel Chips fürs Militär herstellt. Darauf hat mich Chip-Industrie-Analyst Mike Demmler aufmerksam gemacht. Er sagt, das ist ein Thema, das nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, aber es ist ein wichtiger Aspekt. Die geheimen Regierungsprogramme will man im Land halten, die will man nicht nach China abgeben. Und das ist eben auch der Grund, weshalb er es nicht als Lösung ansieht, wenn jetzt Samsung und TSMC, also die größten Konkurrenten von Intel in der Chipproduktion, wenn die jetzt in den USA Chipfabriken aufbauen und betreiben, was sie durchaus tun und dafür auch Fördergeld aus Washington bekommen.
Also ich kann ihm zumindest sagen, inhaltlich von der Konstruktion des Arguments folgen. In Deutschland gibt es ja schon Skepsis bei chinesischen Chips in 5G-Mobilfunk-Hardware. Da kann ich mir vorstellen, dass bei den eigenen Geheimprojekten oder Militärhardware auch lieber Chips aus eigener oder US-Produktion genommen werden. Aber wenn wir jetzt nochmal irgendwie aus der deutschen Perspektive draufschauen, da gibt es ja immerhin auch Stimmen, und das ist ja auch ein Effekt von diesem, dass es Intel nicht so gut ist. Es ist gar nicht so schlimm, dass Intel zum Beispiel das Werk in Magdeburg vorläufig nicht baut, weil das ist ja auch gefördert worden. Da sollten 10 Milliarden Euro in Subventionen reinfließen. Mit denen kann man jetzt schön was anderes machen. Ist doch gut, oder nicht?
Ja klar, mit dem Geld kann man natürlich eine ganze Menge anstellen. In Deutschland wird das Thema ja auch kleiner gekocht. Ne? Also hier wird jetzt eher nicht davon gesprochen, dass es bei einer Chipfabrik um nationale Sicherheit geht. Aber auf europäischer Ebene gibt es auf jeden Fall das Ziel, mehr Chips hier auf dem Kontinent zu produzieren. 2021 lag die Zahl bei 10% aller Chips, die in Europa hergestellt wurden. Und das will man auf 20% verdoppeln, und zwar bis 2030. Und das ist bald. Und deswegen ist das auch unmöglich, sagt zumindest Frank Bösenberg vom Branchenverband Silicon Saxony.
Mit einem gesunden Maß an Optimismus kann man hoffen, dass wir den aktuellen Marktanteil halten bis ans Ende dieser Dekade. Aber trotz der großen Investments, die wir hier sehen, ist ein Ausbau der Marktposition und des Marktanteils absolut unrealistisch. Grund dafür ist eben vor allem der Fakt, dass andere Regionen noch stärker ausbauen und noch viel mehr investieren und das in einem wachsenden Markt.
Also es gibt diese Förderprogramme, es gibt den Chips Act, beziehungsweise zwei Chips Acts eigentlich. Also ein Gesetz mit diesem Namen gibt es eben in den USA und ein Gesetz gleichen Namens gibt es in Europa. Aus dem amerikanischen Chips Act Fördertopf hat Intel jetzt gerade 8,5 Milliarden Dollar bewilligt bekommen. Noch schnell, bevor Donald Trump da vielleicht dazwischen gehen kann, denn der hat in einem Interview mit Joe Rogan gesagt,
"That chip deal is so bad."
Also ein anderer schlechter Deal. Er sagt in dem Interview, Zölle sollen es richten, nicht Subventionen. Und die Experten, mit denen ich gesprochen habe, die sind aber alle davon überzeugt, dass Intel mehr Geld vom Staat braucht, also weitere Subventionen fließen müssen.
Aber jetzt hast du am Anfang gesagt, haben wir schon drüber gesprochen, das Geld, das Intel hat, reicht nicht. Und jetzt hast du gesagt, da gibt es aber immerhin 8,5 Milliarden. Und das ist ja jetzt, ich sag's mal, nicht wenig. Warum reicht das denn nicht, um Intel zu sanieren? Oder beziehungsweise wie viel braucht es denn da?
Ja, das ist eine gute Frage. Also warum es nicht reicht, kann ich auf jeden Fall beantworten. Diese Milliarden, die sind für den Aufbau neuer Chipschmieden gedacht. Eben nicht in Magdeburg, sondern in den USA. Und das ist Teil der Strategie von Intel. Das Unternehmen will nämlich stärker zum Auftragsfertiger werden. Also nicht nur Intel-Chips herstellen, sondern auch für andere Firmen produzieren. Also Intel baut dann eben auch Chips nach Vorgaben des US-Militärs oder auch spezielle von Amazon designte Chips für deren Cloud-Server. Und der Aufbau solcher Werke, der ist natürlich wahnsinnig teuer und auch langwierig. Bis die dann irgendwann Gewinne abwerfen, wird es auf jeden Fall noch Jahre dauern.
So, als wir vorhin gemeinsam die lieben HörerInnen begrüßt haben, hast du gesagt, vielleicht gibt es ja noch Hoffnung oder Anlass zu Optimismus. Jetzt klingt es ein bisschen so, als dass es eher vielleicht sogar unwahrscheinlich ist, dass Intel irgendwann wieder auf eigenen Beinen steht.
Dafür ist auf jeden Fall das nächste Jahr ganz entscheidend. Intel arbeitet daran, eine neue Fertigungstechnik eben in einem dieser neuen Werke ans Laufen zu bringen. Das ist der sogenannte 18A-Prozess.
18A steht für Angström, das ist noch kleiner als Nanometer, kommt jetzt 2025 in die Produktion, auch in die Massenproduktion. Wenn das funktioniert, dann sieht es wieder sehr gut aus. Ob es funktioniert, vor allen Dingen auch finanziell, wird jetzt 2025 zeigen.
Also Frank Bösenberg von Silicon Saxony sagt quasi, dass hängt jetzt alles davon ab, ob diese neue Innovation so gut durchschlägt, dass sie hilft, Intel aus dem Schlamassel zu ziehen. Und der Tech-Analyst Mike Demner stimmt dem auch zu.
From a technology point of view, Intel is still a leader.
Er sagt, technologisch ist Intel auf jeden Fall immer noch führend. Auf der IEDM-Konferenz hier in San Francisco, wo er lebt, haben sie letzte Woche weitere Innovationen vorgestellt. Sie haben starke Technologie und das Potenzial, sich von den Fehlern der Vergangenheit zu erholen.
Aber hält er sich da jetzt sozusagen an dem Strohhalm, an Innovation als Topf, an dem man sich aus dem Schlamm zieht, fest? Oder bildet der fallende Aktienkurs, den Intel ja einfach gerade hat, doch besser die Realität für Intel ab?
Ja, da sind sich auf jeden Fall die Technikexperten und die Finanzleute nicht einig. Die Technikleute sagen, die Finanzleute an der Börse, die sind einfach zu ungeduldig. Aber im Grunde ist vielleicht auch egal, wer jetzt recht hat, denn der Sicherheitsexperte Sujay Shivakuma sagt, Intel aufzugeben ist gar keine Alternative.
Intel is basically too good to lose. Designing and manufacturing your own chips allows you to
set Intel zu verlieren können wir uns nicht leisten. Wenn man seine eigenen Chips designt und herstellt, steuert man den Fortschritt und bleibt vorne. Man bestimmt die Musik, zu der Rest der Welt tanzen muss. Also, wie groß die Schwierigkeiten von Intel sind, das ist eine wirtschaftliche Frage. Man kann sie aber nicht beantworten, ohne auch über nationale Sicherheit zu sprechen und darüber, wer eigentlich in der Welt den Ton angeben soll.
Und das ist eigentlich tatsächlich, finde ich, so ein bisschen die große Frage, nämlich wer gibt den Ton in der Welt an? Und das haben wir in der Sendung, finde ich, bei allen Themen so ein bisschen besprochen. Ne? Also wer sagt was über was und wer kommt überhaupt dabei zu Wort und darf dann wann was sagen und wie viel Gewicht hat das auch? Und ich tendiere jetzt, also bei dem allem, was wir gehört haben, so fast ein bisschen zum Pessimismus. Ne? Also weil viele Dinge, die das Internet Governance Forum oder eben die Verhandlungen darüber, was mit Intel passiert, finden ja ohne uns statt, also als normale Menschen. Habt ihr am Ende dieser Sendung vielleicht einen ähnlichen Gedanken oder vielleicht einen weihnachtlich fröhlicheren, der uns mit Optimismus ins neue Jahr blicken lässt?
Also ich weiß nicht, ich dachte bei Intel auch die ganze Zeit so, ja, ich verstehe das mit der nationalen Sicherheit und dann bin ich aber auch gleichzeitig so, ich glaube die Probleme, also es gab zum Beispiel auch Probleme bei den letzten Chips von Intel, gab es auch viel Kritik und ich habe also auch von uns KonsumentInnen, einfach normalen Nutzerinnen, die nicht zufrieden waren mit Intel-Chips, die auch Fehler hatten und so, wo ich mir denke, aber das hat ja bestimmt auch irgendwie Auswirkungen. Also ich finde, ich bin nicht zufrieden mit der Antwort so von wegen, ja, das können wir einfach nicht aufgeben, das wird nicht aufgegeben oder sowas, sondern ich glaube doch, das hat bestimmt einen Einfluss. Also bestimmt haben unsere Handlungen dann doch irgendwie einen Einfluss und vielleicht auch, wenn man anders über Social Media redet und dann nochmal den Blick weitet und sagt, naja, komm, lass uns das nicht so einfach machen. Also vielleicht bringt das was. Ich hoffe, dass das was bringt.
Okay, Thomas?
Ja, ich denke auch so, Intel steht ja auch nicht alleine da. Intel ist zwar am Ende der Produktionskette von Chips quasi, aber da gehört ja noch einiges dazu. Ist jetzt nicht so, als wenn man dann aus dem Schneider sozusagen, wenn man das auf dem europäischen oder amerikanischen Kontinent, dieses Know-how hat, denn man braucht auch Rohstoffe dafür und die kommen auch aus Asien. Also diese Abhängigkeiten, die lassen sich überhaupt nicht so einfach auflösen.
Das ist ja fantastisch. Dennis sagt, lasst uns ein bisschen mehr Nuance und individuelle Verantwortung wagen, und Thomas sagt, das ist noch längst nicht alles, es wird alles noch viel schlimmer. Ich würde mich an dieser Stelle einfach verabschieden und uns hier im kleinen Kreis für Breitband vornehmen, dass wir auch im nächsten Jahr diese Themen weiter beobachten. Aber danke euch erstmal, Dennis und Thomas, dass ihr heute hier wart und eure Erkenntnisse mit uns geteilt habt.
Sehr gerne.
Gerne.
Ich bedanke mich auch bei Jenny Gensmer, die als Redakteurin diese Folge inhaltlich und organisatorisch betreut hat, und bei unserer Tontechnikerin Eugenie Kleesattel, der wir zu verdanken haben, dass wir so gut klingen, wie wir klingen. Und ich bedanke mich natürlich bei euch, liebe HörerInnen, dass ihr dabei wart. Falls ihr euch auch bedanken wollt oder einen Gedanken mit uns teilen wollt, wir freuen uns über Mails an breitband@deutschlandfunkkultur.de oder über Weiterempfehlungen und Rezensionen auf allen sozialen Medien oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Am besten genau die, auf der ihr uns jetzt gerade in diesem Moment hört. Vielleicht ist das ja sogar die Deutschlandfunk-App. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Die nächste Folge Breitband gibt es in einer Woche, dann vom 38. Chaos Communication Kongress. Mein Name ist Markus Richter und wir alle sagen Tschüss.
Ciao.
Tschüss.